Powering Tomorrow, der Podcast vom Verbund X.
Da plötzlich gibt es dieses Unlocking. Da gehen plötzlich tatsächlich Grundlagen in die Anwendung und es hat einen wahnsinnigen Skalierungseffekt.
Die Wirkung ist unglaublich. Also wir gründen jede Woche 2 Wachstumsunternehmen. Und da braucht es uns nicht wundern, dass wir in Europa 5-mal schlechter sind als die Amerikaner.
Meine Analyse ist, das Ganze funktioniert in Europa nur, wenn wir die Kräfte hier bündeln. Man kämpft nicht gegeneinander, sondern miteinander.
Herzlich willkommen bei Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beleuchten wir die Energiezukunft Europas. Wir sprechen über Innovationen, Technologien und Initiativen, die unsere Energiewelt von morgen schon heute gestalten. Wie schaffen wir eine klimaneutrale Energiezukunft? Wie können wir die Innovationslücke in Europa schließen? Das sind die Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Mein Name ist Franz Zöchbauer. Ich bin Geschäftsführer vom Verbund X, der Innovations- und Venture-Einheit von Verbund, dem führenden Energieunternehmen Österreichs. Los geht's. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode unseres Verbund X-Podcasts Empowering Tomorrow. Unser heutiges Thema lautet Closing the Innovation Gap, Unlocking the Power of Ecosystems. Dazu freue ich mich sehr, heute mit 2 herausragenden Persönlichkeiten zu diskutieren, dieses Thema nicht nur theoretisch durchdringen, sondern praktisch tagtäglich gestalten. Zum einen mit Jens Schneider, dem Rektor der TU Wien, einer der traditionsreichsten und gleichzeitig zukunftsorientiertesten technischen Hochschulen Europas. Herzlich willkommen, Jens Schneider. Jens Schneider ist bekannt für seine Leidenschaft für Wissenschaft, Innovation, aber auch praktische Umsetzung und Unternehmertum. Und unter seiner Leitung wurde beispielsweise die Spin-off Factory gestartet, eine Initiative, um mehr Gründergeist aus der Forschung heraus freizusetzen und mutige Projekte in die Umsetzung zu bringen. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr, mit Helmut Schönenberger, CEO und Gründer von Unternehmertum, heute diskutieren zu können. Herzlich willkommen, Helmut.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Unternehmertum ist ja Europas führendes Zentrum für Innovation und Unternehmertum an der TU München. Und was dir, Helmut, in den letzten Jahren gelungen ist, ist wirklich beeindruckend, ja, welches Ökosystem hier in München entstanden ist. Gemeinsam werden wir heute diskutieren, wie wir die Kraft von Kooperationen und Innovationsökosystemen nutzen können, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und die Innovationslücke in Europa zu schließen. Freuen Sie sich auf eine spannende Diskussion, die das Zusammenspiel von Wissenschaft, Unternehmertum und Gesellschaft beleuchtet. Starten wir gleich mit einem Blick auf das große Ganze. Europa ist in der Forschung exzellent, keine Frage, aber beim Skalieren und beim Aufbau echter globaler Tech-Champions gibt es Nachholbedarf. Aus eurer Perspektive, was sind die größten Hindernisse, die Europa überwinden muss, um diese Innovationslücke zu schließen? Jens, darf ich dir gleich zu Beginn das Wort geben? Wie ist deine Perspektive für dieses Thema? Wie können wir die Innovationslücke in Europa schließen? Was müssen wir hier überwinden?
Ja, ich denke, du hast vollkommen recht. Wir sind ja eigentlich seit Jahrzehnten Spitze in der Spitzenforschung. Wir haben tolle Ergebnisse und die werden auch oft verwertet, aber eben nicht von uns in Europa. Und meine Analyse ist, das hat mit verschiedenen Ursachen zu tun und alle spielen irgendwie zusammen. Eine Ursache ist sicherlich die relativ starke europäische Fragmentierung am Ende immer noch. Wir haben unterschiedliche Nationen, zwar im gemeinsamen Wirtschaftsraum, aber zum Beispiel keine Kapitalmarktunion, wo man quasi übergeordnet ein Ziel verfolgt. Das andere ist sicherlich, dass das Mindset in der Wissenschaft, was sehr stark geprägt ist von dem Inhalt und nicht von Kapital oder Euros oder Dollars am Ende, bei uns so stark ausgeprägt ist, dass dieses Mindset oft den Blick auf die Entrepreneurial-Seite, also das, wie man tatsächlich aus Grundlagenforschung Innovation macht, nicht so stark da ist, weil wir auch über Jahrzehnte zum Beispiel mit Exzellenzinitiativen eher eine noch höhere Spezialisierung und noch stärkere Individualisierung der Forschung vorangetrieben haben, aber nicht so stark parallel dazu die Innovation Und da, wo das geklappt hat, das sieht man in München beim Helmut, da plötzlich gibt es dieses Unlocking. Ja, da gehen plötzlich tatsächlich Grundlagen in die Anwendung und es hat einen wahnsinnigen Skalierungseffekt. Der dritte Punkt ist vielleicht, dass wir uns in Europa ganz oft sehr logischerweise eigentlich, auch historisch betrachtet, sehr stark an den USA immer orientieren und dann vergessen zu schauen, wo eigentlich unsere eigenen Stärken sind. Also wir machen sowas, wo man sagt, wir machen Silicon Valley in Europa, aber Silicon Valley ist eine typisch amerikanische Sache. Ich glaube, wir können nicht Copy-Paste machen, sondern wir müssen eben unseren eigenen Weg gehen. Und da bin ich deswegen auch froh, dass Helmut heute dabei ist, weil er hat gezeigt, wie es geht.
Ja, aber darf ich auch kurz nochmal den Jens ergänzen? Also genau, aber was wir brauchen, sind halt zum einen wirklich eine Management-Fokussierung, dass wir wirklich Führungspersonal, Rektoren, Präsidenten in den Hochschulen haben, die sich dem Thema annehmen. Und der Jens, du, das ist ja genau auch dein Track Record, Jens, und deine Leidenschaft, dass du sagst, halt neben Lehre und Forschung ist Innovation gleichberechtigt und wir treiben das jetzt als TU Wien voran. Also das ist unglaublich wichtig, dass die führenden Köpfe sagen, dieses Thema hat Top-Priorität. Und das Zweite ist, dass man auch das wirklich mit Ressourcen hinterlegt. Und Franz, du hast von dieser Innovationslücke gesprochen. Und wenn wir anschauen, wo aktuell in der Wissenschaft und der Forschung die Budgets hingehen, dann ist es halt mal, dass 99% in Forschung und Lehre gehen und vielleicht, wenn es hochkommt, 1% der Budgets in diese wissenschaftlichen Einrichtungen halt für Innovation da sind. Und da braucht es uns nicht wundern, dass wir in Europa 5-mal schlechter sind als die Amerikaner, um Sachen auszugründen, zu innovieren, wenn wir einfach uns nicht drum kümmern und keine Ressourcen draufwerfen.
Vielen Dank, ihr habt beide jetzt gleich direkt das Thema Hochschulen angesprochen. Die Rolle der Hochschulen ist ja sehr wichtig. Universitäten sind Nährboden für Ideen, Talente und für Unternehmergeist. Und wir brauchen ja auch starke Institutionen, die Innovation vorantreiben. Welche Rolle spielen aus eurer Perspektive wirklich Hochschulen für das gesamte Innovationsökosystem? Wie relevant sind Hochschulen für diese Schließung der Innovationslücke im Vergleich zu anderen Stakeholdern? Und wo sind auch die Stärken und Schwächen im europäischen Hochschulsystem, in Österreich oder auch in Deutschland, um diese Lücke zu schließen? Helmut, darf ich dir das Wort geben?
Gerne. Also Jens, du hast es ja schon gesagt, also die Stärke von den europäischen Unis ist ja die Wissenschaft und den tollen Talentestrom. Da beneiden uns alle anderen Kontinente. Also dass wir diese Historie haben, dass wir großartige Universitäten, großartige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben. Also das ist unsere Stärke, das müssen wir auch weiter treiben. Da muss auch natürlich weiterhin Geld reinfließen. Was aber traditionell halt nicht gemacht wurde, ist, dass die Universitäten und Hochschulen gesagt haben, diese dritte Mission, die Sachen in die Anwendung in die Innovation zu bringen, dass darauf geschaut wird. Und wenn ihr euch das einfach vorstellt, in der typischen österreichischen oder deutschen Hochschule, da gibt es vielleicht 2-3 Menschen, meistens in der Verwaltung, die sich um dieses Thema Kommerzialisierung kümmern sollen. Okay? Und die sollen dann irgendwie 20.000 Studierende und 5.000 wissenschaftliche Mitarbeiter irgendwie betreuen und denen helfen, eben ihre tollen Erfindungen, ihre tollen wissenschaftlichen Erkenntnisse dann in großartige Produkte umzusetzen. Und das ist ein totales Missverhältnis. Also es ist viel zu wenig Leute und diese Menschen, die dann oft in der Verwaltung sitzen, sind auch nicht unternehmerisch. Also da braucht man einfach komplett neue Ansätze. Und Jens hat es ja auch stark damals an der TU Darmstadt vorangetrieben und ich in München, dass wir eben sogenannte Startup-Factories bauen, in denen es wirklich professionelle Einheiten im Umfeld der Universität gibt, die sich der Sache annehmen, die dann um Faktor 10 bis 100 unternehmerischer erfolgreicher sind als diese 2-3 armen Mitarbeitenden aus der Univerwaltung.
Ja, das stimmt. Allerdings muss man eins noch ergänzen, Helmut. Klassisch haben die Universitäten eben so gedacht, wir machen den Transfer über die Köpfe, hieß es da immer. Ja? Also im Endeffekt, es reicht jetzt zum Beispiel in Ingenieurfakultäten, die Professorinnen und Professoren arbeiten mit Unternehmen häufig ja zusammen. Und die Absolventinnen und Absolventen, also die Studis und die Doktoranden, die nachher rausgehen, über die wird das schon sichergestellt, irgendwie. Also aus meiner Sicht natürlich völlig unstrukturiert, ja, weil es gibt eben die Kollegen und die Kolleginnen in den Unis, die sehr stark einen guten Connex hatten zu Industrieunternehmen und dann häufig ihre guten Ideen mit denen auch ausgetauscht haben. Aber in der akademischen Welt ist es natürlich auch teilweise fast anrüchig, dass man sagt, man arbeitet mit der und der Firma zusammen, weil es dann teilweise auch hieß, naja, wir sind ja keine verlängerte Werkbank der Industrie, wir brauchen eben auch das Geld für die Grundlagenforschung. Und das ist eins der Grundprobleme, du hast es angesprochen, Helmut. Wir bekommen vom Staat jetzt hier in Österreich, vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, unser Budget in erster Linie mal für Lehre und Forschung. Und es gibt kaum Innovationsbudget. Und wir versuchen das natürlich selber, aber wir sind autonome Universität, aber wir versuchen selber da ein bisschen umzustrukturieren auch. Aber genau das ist die Frage, woher kommt die Ressource? Und ihr habt es geschafft in München, da Ressource aufzustellen und das auch, dann hat sich das selbst befeuert und am Ende verdient sich jetzt quasi wieder zurück. Und das ist eigentlich der Ansatz, wie man gehen muss. Ja.
Und ja, genau, und danke Jens, dass du es sagst. Und ich bin da auch der festen Überzeugung, das noch mal mit den konkreten Zahlen zu hinterlegen, was Jens gesagt hat. Also an der TU München, wir haben ein Budget von rund 1 Milliarde Euro ohne unseren Klinikbetrieb. Also um Forschung und Lehre durchzuführen, ist rund eben 1 Milliarde. Und von Uni-Seite wenden wir rund 10 Millionen Euro auf, um die Start-up-Aktivitäten voranzutreiben in der Lehre, in diesen Frühphasenbereichen. Aber dann kommt eben die Unternehmertum als Start-up-Factory, als An-Institut noch dazu, die nochmal rund 40 Millionen dazu steuert. Und da seht ihr einfach, das sind dann immerhin 5% des Uni-Budgets insgesamt, wird für diese Kommerzialisierung gebracht und die Wirkung ist unglaublich. Also wir gründen jede Woche 2 Wachstumsunternehmen aus. Diese Start-ups ziehen pro Jahr rund 2 Milliarden an Risikokapital an. Also das heißt, doppelt so viel Budget, wie wir als Uni haben, bekommen unsere Start-ups, um dann halt wirkliche Wachstumsunternehmen zu bauen. Und durchschnittlich wird 1 bis 2 Firmen pro Jahr auch eine Milliardenbewertung gegeben, also werden zu Unicorns. Und das ist dieser Wirtschaftsmotor, den eine Uni entfalten kann. Aber du brauchst halt, wie Jens gesagt hast, du brauchst halt ein professionelles Team und Leute, die es halt machen. Und wenn es jetzt nur der arme Elektrotechnik-Prof ist, der jetzt noch zusätzlich irgendwie dann das große Unternehmen mit ausgründen soll, das funktioniert halt nicht.
Na, Helmut, also Gratulation sagen, wie das Unternehmertum TU München hier aufgestellt ist. Aber das war ja auch kein Selbstläufer. Jens Schneider hat vorher gerade gesagt, so, die Diskussion in der Akademie, so, nicht verlängerte Werkbank zu sein der Unternehmen. Wie war das so beim Start, wie du begonnen hast, so, das Unternehmertum aufzubauen? Wie waren so, da die ersten Schritte und was waren auch die Learnings über die Zeit?
Genau, und wir sind 2002 gegründet, also wir sind jetzt im 23. Jahr der Unternehmertum. Also das ist wirklich eine Reise, die wir da machen. Und es fing alles ganz klein an, dass wir einfach Entrepreneurship-Unterricht gemacht haben, also dass wir unseren Studierenden beigebracht haben, wie man einen Businessplan schreibt. So fing das alles an. Und dann haben die Studierenden angefangen, halt das zu lernen und haben gesagt, hey, jetzt wollen wir auch wirklich gründen, helft doch uns bitte. Und dann sind die ersten Gründungen entstanden und irgendwann kamen die Risikokapitalgeber und haben gesagt, das ist ja gar nicht so schlecht, was da ist, wir wollen auch investieren. Und dann kamen immer mehr Start-ups und immer mehr Risikokapitalgeber. Und dann haben wir auch gesagt, lasst uns doch selbst einen Venture-Fonds aufbauen. Dann haben wir einen Venture-Fonds aufgebaut. Und jetzt über gut 20 Jahren ist das halt echt eine riesige Maschine geworden, eine Start-up-Factory. Wir haben selbst rund 500 Mitarbeitende bei uns in der Unternehmertum. Also es ist so groß wie eine große Fakultät, die Unternehmertum selbst. Und wir haben 17.000 Menschen im Jahr, die wir durch unsere Programme führen und über 1.000 Teams, die bei uns vor Ort eben arbeiten. Und das dauert halt, aber das ist halt Schritt für Schritt. Und in diesem Prozess haben halt auch viele unserer Professoren halt gesehen, dass es halt nicht eine Kannibalisierung der Uni ist und dass es nicht die Lehre und nicht die Forschung stört, sondern ganz im Gegenteil, dass da hochinteressante Synergien rauskommen und dass wir tolle Talente gemeinsam anziehen, dass die Uni viel attraktiver wird, dass tolle Inspiration für die Forschung kommt, dass aus der Forschung tolle Ideen in den Markt reingekommen sind und dafür jetzt die TU München steht. Und so sind wir halt Schritt für Schritt diesen Weg gegangen, dass es eine Win-Win-Situation ist. Und heute sind alle mordsstolz drauf und alle profitieren davon. Aber muss man fairerweise sagen, das hat 20 Jahre gedauert.
Die TU Wien ist eine traditionsreiche österreichische Universität, über 200 Jahre Geschichte. Jens, du bist jetzt seit 2 Jahren an der Spitze der TU Wien. Was ist dein Assessment nach den ersten 2 Jahren deines Rektorats? Was sind die Dinge, die dich bewegen? Und wie blickst du nach vorne?
Also mein Assessment nach den ersten 2 Jahren, und das wusste ich eigentlich schon in dem Moment, wo ich den Job angetreten bin, die Qualität und die Grundlage für alles ist top. Man muss sagen, die TU Wien ist ein Haus, was von der wissenschaftlichen Seite in Lehre und Forschung absolut international wettbewerbsfähig ist. Allerdings, und jetzt kommen wir natürlich auch wieder zu Ressourcen, es ist sehr gut, dass wir ungefähr jetzt Zahlen auch im Vergleich mal sehen. Wir haben 500 Millionen Jahresumsatz. Und zwar inklusive aller Drittmittel, die wir von der Industrie und dem Bundesministerien, anderen Ministerien einwerben oder der EU. Ich denke, das ist vergleichbar. Jetzt, da kann man eben schön durch 2 teilen. Ja, bei euch ungefähr 1 Milliarde, bei uns ungefähr 500 Millionen. Wir haben aber auch nur 25.000 Studierende. Ihr habt 40.000 in München, ja?
Ja, sogar 50
inzwischen. 50. Also ihr seid sozusagen von den Studis doppelt so groß und das ist auch doppeltes Grundbudget, nenne ich es jetzt mal. Ist nicht nur Grundbudget, sind ja auch die Drittmittel drin, aber kann man mal ganz gut rechnen, ja. Meine Analyse nach 2 Jahren sind verschiedene Elemente. Also die Grundlage ist top. Ich glaube, ehrlich, da bin ich jetzt sehr selbstbewusst, in der wissenschaftlichen Seite sind wir eigentlich nicht schlechter als die Münchner, die TU. Allerdings sind wir zum Beispiel in Rankings deutlich schlechter. Und da muss man sich fragen, warum? Und es hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist, dass das genau das, was ihr aufgebaut habt, hier eigentlich noch in dieser Tiefe, wie ihr es gemacht habt, fehlt. Und ich wage zu behaupten, Helmut, euer Ranking und eure Reputation hat auch damit zu tun, dass ich es eben geschafft habe, diese Säule der Innovation international so aufzustellen, dass alle wissen, dass es euch gibt. Das ist nämlich für die Reputation. Die Reputation ist eins der wesentlichen Hebelelemente bei diesen ganzen Umfragen und Rankings. Ja. Und meine Analyse ist, wir können das auch schaffen, auf ein sehr, sehr gutes Niveau hier zu kommen in Österreich. Österreich hat strukturell natürlich, man sieht es jetzt an den Dimensionen, wir haben 22 Universitäten und die TU München ist quasi so groß wie die TU Graz, die TU Wien und Leoben zusammen. Wir haben nämlich zusammen nur 800 Millionen sogar als Umsatz. Ja. Von daher sieht man schon, wir müssen zusammenarbeiten. Und jetzt sind wir beim Thema Ökosystem. Meine Analyse ist, das Ganze funktioniert in Österreich, aber dann möchte ich gleich auf Europa kommen. In Europa nur, wenn wir die Kräfte hier bündeln. Denn wenn jeder anfängt, im Kleinen zu denken und nur klein-klein zu machen, dann wird's nichts, weil wir dann nicht diese Kraft entwickeln, die wir entwickeln könnten. Und deswegen brauchen wir diese Ökosysteme, in denen man auch kooperativ zusammenwirkt, auch wenn man an anderer Stelle dann wieder im Wettbewerb steht. Ja? Das ist die Kunst aus meiner Sicht, dass man diese Ökosysteme schafft. Und die TU Wien und hat sich mit meinem Team auf die Fahne geschrieben, dass wir gemeinsam mit den Partnern in Österreich das schaffen wollen, und auch gemeinsam auch mit München,
ja, vice versa. Und ja. Ich stimme Jens total zu. Also die Österreich und insbesondere auch Wien haben so viel zu bieten. Und ich meine, Jens, du bist ja aus Deutschland dann nach Wien gegangen. Also es zeigt, du bist ja ein Beispiel dafür, dass das hochattraktiv ist und Top-Wissenschaftler und Universitätsmanager wie du sagen, hey, ich gehe an die TU Wien, um das aufzubauen. Also bist das beste Beispiel dafür, für gute Führungskräfte und gutes Talent, das man eben nach Wien und nach Österreich reinbekommt. Und es ist im Grunde, wir haben alles in Wien, in Österreich, in, im Dachraum in Deutschland, um wirklich erfolgreich zu sein. Und das, was wir halt wieder lernen müssen, ist wirklich dieses konsequente Zusammenarbeiten. Jens, du hast gesagt, die Kräfte bündeln und einfach diese Kompetenzen, die wir hier bei uns haben, einfach international spielen. Und das ist unsere Chance, aber das heißt halt wirklich sehr konsequent, sehr fokussiert zu arbeiten und auch wirklich zusammenzuarbeiten. Und beispielsweise aus einer Münchner Sicht, wir freuen uns riesig, dass wir die TU Wien und Jens haben und viele Partner wie euch jetzt vom Verbund, in dem wir zusammenspielen können und nicht in der Wüste leben, sondern es ist für uns super, euch zu haben. Und das Gleiche ist ja auch, dass ihr offen seid und ihr kommt dann zu uns nach München und wir machen gemeinsam Projekte und so sind wir gemeinsam stark und können halt international, global wettbewerbsfähig sein. Und diesen Spirit, den braucht's und der macht auch riesen Spaß.
Das kann ich nur bestätigen. Und Helmut, ich habe noch ganz genau in Erinnerung, wie wir mit der Verbunddelegation heuer im April bei euch waren und du die Landkarte vom Silicon Valley über die Landkarte von der Dachregion gelegt hast und uns eindrucksvoll geschildert hast. Es ist die gleiche geografische Distanz. Wir haben gleiche Anzahl an Top-Universitäten, großartige Corporates, aber wir arbeiten nicht intensiv genug zusammen. Das nehme ich jetzt auch immer als Beispiel, dass wir uns eigentlich, wir haben das Potenzial, so wie es du auch, Jens, gesagt hast, das Potenzial ist hier, wir müssen es einfach stärker kooperieren, um es stärker auf den Boden zu bekommen. Und es war interessant, wir hatten heuer im Frühjahr auch den Ilya Strebulaev, Stanford-Professor für VC Capital in Wien, und wir hatten auch gemeinsam an der TU Wien so eine Veranstaltung gemacht. Und da war die eine Botschaft vom Ilya Strebulaev auch das Thema Venture Mindset stärken. Ja, und er war auch überrascht, dass jemand aus Deutschland Rektor der TU Wien ist. Ja. Er hätte das nicht erwartet. Er hat gemeint, das ist typisch ein Österreicher, der der TU Wien vorsteht. Und ich glaube, diese Vernetzung, dass es einfach unkompliziert sein muss, in Wien, Zürich, München zu arbeiten und dass es einfach die Ökosysteme, auch die persönlichen Ökosysteme zusammenwachsen, ich glaube, das ist extrem wichtig. Jetzt gibt es neue Initiativen an der TU Wien, wie die Startup, die Spin-Off Factory und auch den Noxer Science Venture Fonds. Jens, was sind die größeren Ziele dahinter, dass du diese Initiativen auch losgestartet hast, gleich am Beginn deiner Amtszeit hier in Wien?
Die Ziele sind eigentlich sehr ähnlich, wie etwas zu schaffen, was nach Vorbild von dem, was der Helmut in München gemacht hat, hier auch funktioniert. Allerdings aufgrund unserer Größe eben von vornherein mehr kooperativ auch mit den Partnern in Wien und in Österreich, weil wir, wie gesagt, mit 500 Millionen Euro Jahresumsatz nicht dieselbe Größe haben und wir von vornherein kooperativer noch aufgestellt sein müssen. Und die Ziele sind, etwas zu schaffen nach dem Vorbild, was der Helmut in München gemacht hat, um es sehr vereinfacht zu sagen. Und dann damit auch die Reputation der Universität hochzuziehen. Wir wollen mehr international werden. Ich denke, es ist auch ein kulturelles Thema, und du hast es angesprochen, das Entrepreneurial Mindset. Auch das Mindset hier in Österreich in der Richtung mehr bei unseren jungen Talenten mehr zu wecken. Hey, seid selbstbewusst. Ihr könnt das alles. Bei uns kommen die Leute aus Stanford oder MIT zurück und sagen, puh, die hatten viel schlechtere Labors. Boah, die Lehre bei denen war aber mieser als bei uns. So toll war es ja doch nicht. Und wir tun immer so, als wären wir irgendwie klein. Und in Österreich habe ich die Beobachtung, da ist es nochmal verstärkt, weil man immer den großen Bruder sozusagen mit Deutschland sieht und denkt, da ist es besser. Aber ich sage, nein, hier in Österreich sind viele Sachen deutlich besser als in Deutschland. Und wieso ist man nicht mutiger und sagt, hey, wir können was, wir stellen was dar, wir gehen dann nach vorne und wir sind selbstbewusst, ohne etwas zu machen. Wir werden nicht, wie die Amerikaner sagen, wir are the greatest of all time oder wir sind das. Das spielt nicht mit unserer Kultur zusammen, aber etwas mehr Selbstbewusstsein und zu sagen, hey, wir können was, wir sind super und unsere Diversität der Kulturen und Sprachen und so weiter ist auch ein wahnsinniges Asset. Das müssen wir schon tun. Wir müssen nur es so zusammenbringen, dass nicht jeder sein eigenes Ding macht. Und da ist die größte Herausforderung für mich. Ja? Also wie bringt man die Menschen wirklich zusammen, um zusammenzuwirken und nicht jeder nur seinen eigenen Vorteil quasi im Klein-Klein innerhalb von 2 Monaten zu sehen, sondern man muss strategischer, langfristiger denken. Und das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben. Und da bin ich einfach froh, dass es auch im Team funktioniert. Und ich habe den Eindruck, da bewegt sich schon was jetzt.
Total. Und ihr seid jetzt als Verbund, finde ich, ein tolles Beispiel für eine starke österreichische Firma, die einfach offen ist, auch wenn man es euer Team, Franz, erlebt, super Leute, die total neugierig sind, die offen sind, die rausgehen, die die Extrameile gehen, die Kontakt zu Menschen wie Jens suchen, die mit der Uni was machen. Und das ist ein tolles Beispiel, wie ein Unternehmen aus Österreich wirklich vorne weggeht. Und ja, was der Jens jetzt alles angetrieben hat mit seinen Kollegen und Kollegen an der TU Wien, ist auch super. Und da sind so viele gute Leute, so gute Studierende, coole Wissenschaftler. Und ja, wenn wir da die nächste Generation halt optimal fördern, dann werden da echt große Erfolgsgeschichten gebaut. Und das ist halt so wichtig, dass wir die nächste Generation von Innovatorinnen und Unternehmerinnen da massiv fördern. Und dann werden die irgendwann mal die großen Erfolge und die werden dann wieder die nächste Generation enablen. Und das ist aber jetzt ganz wichtig, wir hier als die Führungskräfte der heutigen Generation, wir müssen jetzt einfach diese Power bringen, die Hand ausstrecken, so wie der Jens das gemacht hat, und das Ökosystem zusammenbringen.
Vielen Dank für dieses Plädoyer und es macht auch meinem Team Freude, so einfach mit Unternehmertum mit der TU Wien zusammenzuarbeiten. Darum haben wir seit kurzem auch einen Mitarbeiter in München sitzen vom Innovationsteam vom Verbund, um einfach enger so vernetzt zu sein und stärker zu kollaborieren. Die Frage ist immer so, wie bringen wir so die jungen Menschen dazu, Unternehmer zu werden, so mutiger zu werden? Da geht es oft auch um Vorbilder. Gibt es jetzt Beispiele von der TU Wien und auch vom Unternehmertum, wo ihr sagt, das sind wirklich Aushängebeispiele von den Unis, von Alumnis, die Unternehmen gegründet haben, die Entrepreneure wurden, wo ihr sagt, liebe Studenten, schaut euch die 2-3 Beispiele an, auf die sind wir wirklich stolz, auch aus universitärer Sicht?
Ganz viele. Also fangen wir mal gleich mit dem Vorarlberger an. Der Daniel Metzler, einer der Gründer und CEO von ISA Aerospace, ist so einer. Der ist jetzt so um die 30 Jahre alt und hat dieses Unicorn gegründet, das europäische SpaceX. Und das ist einfach sensationell. Der sprüht vor Energie, der ist smart, der baut was Großes auf und der ist ein toller Botschafter. Und die Studierenden, die Jungen, die lieben Daniel, weil der ist halt ein Vorbild. Genau. Und der macht's halt, der sagt halt so, als Vorarlberger kann man ein Space Unicorn gründen, das jetzt über 1 Milliarde wert ist. Und das ist super. Und die Menschen, die kommen dann halt zurück. Und das ist ganz wichtig, dass wir dann halt an der TU Wien, an der TU München, dass diese Vorbilder dann auch da sind und die halt ihre Geschichte erzählen. Und dann halt sagen, hey, und übrigens vor 5 Jahren war ich noch Studi hier und heute bin ich gefeierter CEO. Und das können Sie alle machen innerhalb von 5 Jahren. Genau, und da gibt's viele Vorbilder. Und was das Schöne ist, dass die auch wirklich bereit sind, sich wieder einzubringen. Also diesen Gedanken, den Jens vorhin gebracht hat, dieses Mindset in die Organisation zu bringen, diese Kultur zu schaffen. Da sind die eben ganz, ganz wichtige Botschafter, weil die auch noch viel näher dran sind als jetzt der Jens und ich als Professoren der Universität. Die Studenten ist natürlich viel näher dran an den jungen Gründern. Und wenn die erzählen, hey, alles ist möglich, das versetzt Berge.
An wen denkst du, Jens, an Vorbilder, so ein Alumnus der TU Wien? Es ist interessant, so Helmut, dass du gesagt hast, das ist ein Österreicher, so an den du erster denkst, so an den Vorarlberger Daniel, der das in München geschafft hat. Ist es an der TU Wien ein Deutscher oder ein Österreicher, der einfällt?
Naja, also man muss eigentlich Folgendes sagen. Extrem viele Unternehmen in Österreich sind natürlich aus der TU Wien ausgegründet und gemacht. Da hat man das noch gar nicht Startup genannt. Ja. Ich denke jetzt mal an Titi Tech, ja, zum Beispiel. Ja, das sind Unternehmen, und da ist ja auch unsere Schwäche jetzt, ja. Also es gibt viele Dinge, die einfach hier rausgekommen sind, wo man sagen muss, das sind Absolventinnen und Absolventen aus der TU Wien gewesen, die haben den gesamten Mittelstand aufgebaut und tolle Unternehmen. Gerade jüngstens hat der Professor Wehmer aus der Informatik, hat sein Unternehmen, ein Softwareunternehmen, an der Nasdaq für 3-stelligen Millionenbetrag ist es an die Nasdaq gegangen. Ja. Und ich könnte jetzt bestimmt 5, 6, 7 so Beispiele nennen, wo man sagen muss, die Leute haben Startup ausgegründet, aber eben auch, und das sollten wir eben nicht vergessen, im Mittelstand die mittelständischen Unternehmen gegründet. Also jetzt von unseren Partnern, jetzt wenn ich TU Graz zum Beispiel nenne, ja, wir sind ja gemeinsam TU Austria. Wenn man es genau nimmt, ist AVL. AVL ist einer der größten Automobil Zuliefer- und Dienstleister in der Welt, ist im Prinzip ein Startup und ein Unternehmen aus der TU Graz, ja, Professor List. Nur zu dem Zeitpunkt, wo diese ganzen Unternehmen gegründet worden sind, hat man nicht in diesen Startup-Dimensionen gedacht. Und deswegen sind sie auch unter dem Radar häufig. Ja. Wir brauchen eigentlich genau diese Vorbilder, die du gesagt hast, Helmut, ja, dass nämlich die Leute wieder auch in die Uni zurückgehen und sagen, hier übrigens, innerhalb von kürzester Zeit kannst du CEO von einem Weltkonzern werden. Und die Zeiten, in denen das heute geht, ist eben viel schneller als vor 30, 40 Jahren. Und wir haben die Möglichkeiten alle. Ja. Wir haben letztes Jahr den Nobelpreis für Physik ist an Ferenc Krauss gegangen. Das ist ein Absolvent der TU Wien. Der hat hier als kleiner Postdoc angefangen sozusagen und hat letztes Jahr, also in das ist eigentlich ist es in 23 gewesen, also vorletztes Jahr den Nobelpreis für Physik bekommen. Im Endeffekt ist er eigentlich auch ein Unternehmer inzwischen, weil der ist in München mit dem Helmholtz und ist gleichzeitig in Ungarn aktiv und macht im Prinzip Innovation inzwischen auch. Ja. Also es gibt wirklich ganz, ganz tolle Leute. Es ist nur bisher nicht strukturiert gewesen. Ja. Es ist nicht strukturiert gewesen, so wie du es geschafft hast, Helmut, dass man auch einen Track Record hat und eine Hall of Fame, ja, wo man sagen kann, übrigens hier, das sind alles unsere Top-Leute, die hier rausgekommen sind. Und das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen die Vorbilder. Wir brauchen diejenigen, wo sich die jungen Menschen auch dran orientieren und sagen, ja stimmt, kann ich eigentlich auch versuchen. Und das ist noch zu wenig jetzt hier. Aber das kommt schon.
Aber ja, wie du sagst, Jens, ihr habt das ja, also TT Tech ist ein super Beispiel. Und der Georg Kopetz, den kennen wir ja alle, der ist auch ein echt toller Unternehmer, der ja auch ein toller Botschafter vom österreichischen Tech-Ökosystem ist und der überall unterwegs ist und die Leute verbindet. Also von daher, ich glaube, so Leute wie Georg, die sind Gold wert und die habt ihr. Und ich glaube, was jetzt halt wichtig ist, was Jens gerade gesagt hat, ist das in die Skalierung reinzubringen, weil letztendlich, wenn wir Wien und wenn wir Österreich halt verändern wollen und noch zukunftsfähiger, noch innovativer machen, dann braucht man halt nicht irgendwie zwei Gründer, sondern da braucht man halt, sagen wir mal, pro Jahr vielleicht 200-300, die wirklich einen Unterschied machen. Und das wäre halt cool, wenn das funktioniert, dass du wirklich so einen Strom hast. Und ihr habt jetzt an der TU Wien 20.000 tolle junge Leute in den Vorlesungen drin und die abzuholen, die zu begeistern, da rauszufinden, wer im Grunde halt der nächste Daniel Metzler ist, der nächste, der das Unicorn gründet. Das ist, finde ich, unsere Aufgabe, auch als Professoren, als Hochschulleitung, das hinzubekommen und dieses System hinzubekommen, dass wir die optimal fördern, aber die dann auch im Ökosystem bleiben, Mehrwert liefern und wie der Georg dann halt auch wieder zurückkommen und einen Beitrag wieder leisten. Und dann hast du neudeutsch dieses Flying Wheel, dieses sich selbst verstärkende System, in dem du halt immer stärker wirst.
Sehr spannend, dass ihr jetzt beide Georg Kopetz und TTTech genannt habt. Wir als Verbund haben jetzt auch ein gemeinsames Unternehmen mit TTTech gegründet, wo wir versuchen, die Technologie von TTTech in den Energiemarkt hereinzubringen. Und wirklich ein spannendes Beispiel, was hier gelungen ist, aus einem Startup, sozusagen Spin-off der TU Wien, hier einen Konzern aufzubauen, wo wir jetzt auch in der Lage sind, wieder neues Geschäft gemeinsam weiterzutreiben. Das bringt mich zum Thema, wie seht ihr eigentlich die Rolle von großen Corporates? Ja, wir haben viel jetzt gesprochen von der Verantwortung von Hochschulen, von Entrepreneurship-Centern. Aber welche Rolle spielen Corporates wie Verbund, aber auch andere Industriekonzerne, damit dieses Innovationsökosystem wirklich so zum Leben erweckt wird? Ja? Was sind da eure Anforderungen, eure Perspektiven darauf?
Ja, das vielleicht fange ich kurz an. Das hat halt in München wahnsinnig gut geklappt. Das hängt jetzt auch stark mit unserer Alleingesellschafterin, Aufsichtsratsvorsitzenden Susanne Klatten zusammen. Die Frau Klatten ist eine der Hauptaktionärinnen von BMW und die Frau Klatten hat sich immer wahnsinnig dafür eingesetzt, halt diese Brücke zwischen Wirtschaft, Universität zu fördern und halt dann auch die Unternehmertum groß zu machen. Und die Frau Klatten ist auch eine Person, die halt sagt, ich freue mich über jeden Mitstreiter, also die mitmachen. Also andere Firmen wie Siemens, Infineon, Knorr Bremse und so weiter, ihr seid alle herzlich willkommen. Das ist eine gemeinsame Mission. Lasst uns das vorantreiben. Und das hat so halt über die Jahre so eine Kraft entwickelt, dass wir halt hunderte von Partnerunternehmen haben, die halt sagen, wir sind Teil dieser Mission und das macht halt Freude, da mitzuarbeiten. Und wir haben ein gemeinsames Bild, wie wir halt München, wie wir Bayern, wie wir Deutschland, wie wir Europa voranbringen. Und da braucht es halt auch wirklich so Galionsfiguren, in unserem Fall wie die Susanne Klatten oder der Thomas und der Andreas Strüngmann, die sich halt bei uns massiv engagieren.
Ich sehe die Notwendigkeit der Corporates eigentlich an drei Elementen. Einmal hast du gesagt, das, und da stimme ich vollkommen zu, ist eine Frage der Ressourcen natürlich auch. Ne? Ich denke, wenn bei euch Frau Klatten nicht am Anfang auch so stark mitgeholfen hätte, wer hätte es nicht so schnell abheben können? Und es hat trotzdem noch gedauert. Ich glaube, jetzt gibt es aber ein Beispiel, nämlich euch. Und ich hoffe, bei uns geht es schneller, weil wir einfach lernen können. Und dann geht es immer etwas schneller, weil man auch ein Template quasi hat. Man braucht eben Ressourcen. Wie gesagt, eine Hürde dabei, da kommen wir vielleicht ja später noch dazu, ein bisschen dazu zu diskutieren, wo sind Hürden. Eine Hürde ist natürlich, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer zu Recht teilweise sagen, naja, wieso, ich zahle ja eigentlich Steuern, warum soll ich jetzt noch zusätzlich irgendwas tun? Ja? Ich glaube aber, das ist unglaublich wichtig und notwendig. Warum? Erstens, wie gesagt, irgendwo müssen Ressourcen herkommen und die fallen nicht vom Himmel. Und man kann neben der Aufgabe von Forschung und Lehre nicht das so nebenbei machen. Du hast ja gesagt, 5%, ja. Das brauchen wir mal. So, aber wenn man die Zahlen dann sieht, ist es ja gar nicht so wahnsinnig viel, ja, weil wenn ich das vergleiche, 5% bei uns wären dann 25 Millionen, naja, hört sich jetzt viel an, ist aber im relativ überschaubar. Dann das nächste Element, warum braucht man die Corporates? Weil man das Ökosystem braucht, zum Beispiel First Customers für so ein Startup, die sagen, naja, also ich probiere das jetzt bei mir im Unternehmen mal aus und ihr bei Verbund ja auch, ja. Ich habe jetzt mal einen Check, ich probiere mal. Und mit dem Startup ist ein Customer. Und dann drittens braucht man sie auch, die Corporates, um quasi Unternehmensinnovationen, die ja auch selber im eigenen Unternehmen haben, da ist der Trend sehr stark irgendwie in die Richtung auch Startup as a Service, ja, weil es in den eigenen Strukturen oft schwierig ist und komplex und regulatorische Hemmnisse da sind. Viele der Themen können Startups eigentlich für Corporates machen, aber Corporates können massiv davon profitieren. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und das meinte ich auch mit dem Thema kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, warum gibt es denn so viele Hidden Champions und Weltmarktführer? Oft sind Ausgründungen quasi, die man damals noch nicht so nannte, wo die Leute dann vom Seilbahnbauer, Doppelbayer und Leitner zum Beispiel, ja, bis zu heute Biotech-Unternehmen einfach was gemacht hat, wo man gesehen hat, da gibt es eigentlich gar keinen Anbieter auf der ganzen Welt, der das in dieser Tiefe kann. Und auch da sehe ich für die Corporates natürlich eine große Chance, weil sie sich neue Geschäftsfelder und Dinge erschließen können. Aber sie brauchen uns und wir brauchen sie. Also ich denke, es gibt diese drei Ebenen.
Genau, und das, Jens, ich sehe es genauso. Und das Einzige, was so kompliziert ist, ist, dass, was du beschreibst, dauert halt ein paar Jahre. Also bis du da hinkommst und bis diese Wertschöpfung da ist, das ist halt nicht über Nacht, sondern wenn du schnell bist, dann dauert es 5 Jahre. Okay, und von der Alter aus wahrscheinlich 10 Jahre. Also von dieser Investition bis hin, dass du diese großen Wertsteigerungen siehst. Und deswegen brauchen wir halt Menschen, auch in Entscheider und Investoren, die in der Lage sind, das durchzuhalten. Und das sind natürlich die Familienunternehmerinnen und Unternehmer ganz entscheidend. Und dann ist es aber eine riesige Maschine, die Wert generiert. Also um nochmal die Zahlen bei uns zu nennen. Wir kreieren pro Jahr so zwischen 3 bis 5 Milliarden Euro an Unternehmenswert. Also allein durch diesen Fluss an Startups und dass dann 2 Milliarden reinkommt und dann sind die Firmen ja noch viel mehr wert als das Geld, das reinfließt. Also deswegen diese je nach Jahr 3 bis 5 Milliarden an zusätzlichen Unternehmenswert. Und dann entstehen da wahnsinnig viele neue Arbeitsplätze. Und dann werden diese Firmen ja auch, entweder werden sie selbst groß, wie eine Celonis beispielsweise, die dann eigenständig sind, oder die werden aufgekauft, wie eine Metaio beispielsweise, die dann von Apple in München aufgekauft wurde. Und heute ist das der große Apple-Standort mit 1000 von Arbeitsplätzen von Apple in München. Und da profitiert die ganze Stadt davon für großartige Arbeitsplätze, tolle Steuerzahler. Und in diesen positiven Dreh muss man halt reinkommen. Und deswegen ist es so ganz wichtig, dass wir Menschen haben, die das langfristige Denken haben, die aber auch wirklich positiv die Zukunft unseres Landes gestalten wollen und die das durchhalten. Und dann kommt der Erfolg.
Also beeindruckend, 3 bis 5 Milliarden so Unternehmenswert, der jährlich so bei euch geschaffen wird. Du hast jetzt auch gesprochen, Helmut, genau 5 bis 10 Jahre dauert es, so, um wirklich dann auch Impact zu erzielen. Lasst uns zum Abschluss unseres Gesprächs noch gemeinsam so einfach 5 bis 10 Jahre nach vorne blicken. Was wäre so ein Best-Case-Szenario, Entwicklung des Innovationsökosystems im Dachraum? Ja? Wie können wir so die Dachregion zu einem globalen Hotspot an Innovation werden lassen, damit man dann verstärkt noch Delegationsreisen so nach Wien, München, Zürich hat, um sich weltweit anzuschauen, so wie Innovation funktionieren muss? Was ist da eure Perspektive? Was wäre auch eure Ambition? Und was müsste man auch jetzt tun, um wirklich eine hohe Ambition erreichen zu können?
Vielleicht,
willst du
jetzt? Ja, ich fange vielleicht mal an. Also meine Idealvorstellung wäre, dass wir in 5 bis 10 Jahren im Dachraum wirkliche Leuchttürme in der Innovation haben an Standorten wie München, Wien, Zürich, Frankfurt, Berlin, Hamburg, die so gut vernetzt sind, dass man sich so ergänzt, dass permanent neue Innovation auch wieder aus sich selbst heraus entsteht, so wie du es beschrieben hast, Helmut. Ja? Also wie das Brezelbacken quasi. Es geht immer, befeuert sich selber. Man kämpft nicht gegeneinander, sondern miteinander. Natürlich in einem freundschaftlichen Wettbewerb um die besten Ideen, aber man ist so gut vernetzt und kennt sich so gut und man hat so ein Vertrauen, dass man sagt, so, ist eigentlich egal, wird in München ausgegründet, weil da in München ist das Ökosystem stärker, das andere, das machen wir jetzt in Wien, weil hier in Wien ist Super Biotech zum Beispiel oder Quantum und je nachdem schauen wir, wo passt eigentlich im Moment am besten und wie kriegen wir es voran. Und wenn das im Dachraum mal funktioniert, würde ich auch sagen, das müssen wir auch weiterdenken über Paris und Helsinki und so weiter, also über Europa eigentlich. Europa muss da eine wesentlich bessere Rolle spielen, also die PS auf die Straße bringen. Und ich glaube, in 5 bis 10 Jahren, wenn wir das geschafft haben, dass es diese regionalen Ökosysteme gibt, ja, also bei euch München, bei uns Wien, Zürich und wie ich eben gesagt habe, wenn wir dann die nächste Stufe zünden und das so gut vernetzt ist, dann können wir wirklich international eine Rolle spielen. Und zwar wesentlich stärker als jetzt ihr, in Anführungszeichen, nur in München. Ja? Also München, Berlin und Paris, ja, da gibt es ja schon sehr gute Ansätze dafür, aber das muss meiner Ansicht nach auf eine ganz andere Ebene hochkommen. Das wäre meine Idealvorstellung. Und keine zu großen nationalen Befindlichkeiten dabei. Nicht zu viel regionale, nationale Regulatorik, ja, von Finanzthemen, Finanzämtern angefangen. Bis zu diesem Kapitalmarkt. Ja, das behindert es natürlich. Und meine Idealvorstellung wird tatsächlich, dass wir das geschafft haben.
Ja, genau. Und super. Und ich sehe ich auch so, Jens. Und wenn man dann auf die Landkarte schaut, von Wien bis rüber nach Zürich und das dann auf dieser Landkarte, dass wir da in 10 Jahren halt 100 neue Weltmarktführer haben, die für halt, die neue Industrie, die führenden Hightech-Firmen dieser Welt stehen und dass das halt dann die coolen Spin-offs der TU Wien, der TU München und der Uni Zürich sind, das wäre doch ein super Traum. Und lasst uns einfach anfangen und schauen, wo wir halt dann die nächsten Daniel Metzlers finden, die dann mit uns diese coolen Firmen bauen.
Sage ich einen herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, vor allem auch für diese faszinierende Perspektive am Schluss, ein wirklich europäisches Innovationszentrum zu schaffen, um hier global eine Rolle zu spielen und wirklich so hunderte nahe Global Tech Leader sozusagen einfach zu generieren in den nächsten 100 Jahren. Vielen Dank an Jens Schneider, vielen Dank Helmut Schönenberger für das Gespräch. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, vergessen Sie nicht, Empowering Tomorrow zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Ihre Unterstützung hilft uns, mehr faszinierende Gäste einzuladen und die Diskussion über Innovation, Climatech und Venture Capital am Laufenden zu halten und vor allem auch, um Impact zu erzielen. Denken wir daran, unsere Energiezukunft baut auf die Dinge auf, die wir heute entscheiden, nicht morgen. Let's empower tomorrow together.